Hallo und herzlich willkommen bei Sex und Essen. Inspirationen, die Lust auf mehr machen. Mein Name ist Nicole Siller. Ich bin unter anderem Sexualberaterin und begleite und inspiriere Menschen zu mehr sinnlichem, lebendigem Genuss beim Essen und beim Sex. Schön, dass du da bist. Willkommen in der aktuellen Podcast-Episode. Heute spreche ich mit Doris Kiefhaber. Sie ist Präsidentin der österreichischen Krebshilfe über mehrere Tabuthemen, nämlich über Sexualität und Krebserkrankung als Angehöriger oder als Betroffener. Ein wichtiges Thema betrifft es doch sehr viele Menschen, entweder selbst oder im Umfeld. Es gibt immer Komponenten, die hilfreich sind und die durchaus auch wieder Kraft spenden können. Ich danke jetzt schon Doris Kiefhaber für dieses wertvolle Interview, weil ich weiß, dass das viele Menschen betrifft oder auch indirekt betrifft. Also wenn du zuhören möchtest und die Thematik für dich nicht im Augenblick relevant ist, dann freue ich mich für dich, aber vielleicht nimmst du trotzdem den einen oder anderen Input mit, denn es kann uns allen passieren, dass wir jemand kennenlernen, dass es uns betrifft. Ein mutmachendes Gespräch. Heute habe ich eine besondere Gästin, das ist die Doris Kiefhaber. Sie ist... Wird sich gleich selber vorstellen. Am besten, hallo Doris, schön, dass du da bist, weil ich jetzt nicht genau weiß, welche Funktionen und welche Aufgaben du alle hast. Möchtest du dich bitte vorstellen?
Ja, erst danke für die Einladung.
Sehr gerne.
Ich bin seit 2000 Geschäftsführerin der österreichischen Krebshilfe und in dieser Funktion für eine Menge von Dingen verantwortlich. Das geht vom strategischen, gesundheitspolitischen Mitkämpfen gemeinsam mit unserem Präsidenten, um Verbesserungen für Patientinnen und Patienten, Angehörige, aber auch für die Vorsorge, bis hin zu Kampagnen, um ein bisschen an die Bevölkerung zu appellieren und Botschaften ranzubringen, Fundraising natürlich. Und ein besonderes Herzensprojekt ist der direkte Kontakt mit Patientinnen und Patienten und Angehörigen. Das steht so explizit nicht in meiner Jobdescription.
Meistens steht sowas nicht in der Jobdescription.
Aber das ist mir unendlich wichtig und erfüllt auch einen großen Teil meiner Tätigkeit.
Danke, dass du dich so schön vorstellst. Wir haben uns heute getroffen, weil wir feststellen, dass wir beide häufiger mit den Themen Sexualität und Krebserkrankung zu tun haben. Und wir wollen da heute ein bisschen eintauchen und auch Mut machen, nämlich Betroffenen und Angehörigen.
Ja, ich glaube, es ist toll, dass du das Thema aufgegriffen hast und zum Thema gemacht hast, weil es ein Tabuthema ist.
Ja, aber dabei, du weißt die Statistik besser als ich, aber ich glaube, jede sechste Frau hat das Thema Brustkrebs, ungefähr.
Neunte ungefähr, aber ich glaube, das Thema Sexualität ist grundsätzlich ein Tabuthema.
Ja, deswegen gibt es ja den Podcast jetzt schon relativ lang, ja.
Und dann setzen wir oben noch drauf eine ganz spezielle, herausfordernde Lebenssituation, die noch einmal ganz neue Herausforderungen und Problemstellungen und Faktoren bringt, die Zärtlichkeit, Sexualität, Libido echt in den Hintergrund treten lassen.
Voll. Und gleichzeitig habe ich das schon erlebt. Das war mal eine Klientin bei mir. Da ging es jetzt nicht um eine Krebserkrankung, aber ihr Mann war 4 Wochen vorher plötzlich tödlich verunglückt und sie ist gekommen, weil sie gesagt hat, ich habe so eine Gier geradezu nach Sex und ich verstehe es nicht. Und ich meine, dieses intensive sexuelle Erleben ist ja oft auch sehr lebendig und ein Gegengewicht zum Tod.
Ja, absolut.
Also.
Und ist auch oft Ausdruck nach einer Sehnsucht, nach einer Bestätigung für das Selbstwertgefühl. Okay. Also da gibt es ganz, ganz viele Dinge, die da mitspielen und besonders bei einer Krebserkrankung.
Genau. Wir reden aber heute nicht nur unter Anführungsstrichen über Brustkrebs. Wir wollen auch ganz bewusst generell über Krebs sprechen, über Männer und Frauen und jeden Menschen, den es treffen kann. Und aber auch, das kommt immer wieder auch in meiner Praxis vor, Hilfe, ich habe Prostatakrebs. Was nun? Genau. Wie ist das, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, okay, ich kenne jemanden in meinem Umfeld und wie reagiere ich am besten? Ja? Fangen wir mal so an.
Als Angehöriger.
Als Angehöriger oder als Freundin, ja? Weil das muss ja nicht einmal ein Angehöriger sein. Was mache ich, wenn ich jetzt mitbekomme, meine beste Freundin oder meine Nachbarin, die ich total mag oder wer auch immer, der mir nahe steht, eine Kollegin, ein Kollege, hat jetzt eine Krebsthematik?
Also im Umfeld, wenn man sozusagen das Umfeld repräsentiert, dann erleben wir oft, dass entweder ziehen sich die Menschen zurück aus Hilflosigkeit, Sprachlosigkeit, oder sie werden sowas wie Overcaring, dass sie gerne helfen wollen, unterstützen wollen und damit die Betroffenen oder den Betroffenen auch ein Stück überfordern, überfrachten und vor allen Dingen da in eine wirkliche Privatsphäre eindringen. Also wir ermutigen Menschen, weil das ist ja was Tolles, wenn man helfen will. Ja, das gehört ja auch gefördert.
Voll.
Aber wir ermutigen Menschen grundsätzlich, Hilfe anzubieten, niemals aufzudrängen.
Ganz wichtig. Und in jedem Lebensbereich.
Eigentlich in jedem Lebensbereich. Und besser Fragen zu stellen, als gut gemeinte, aber doch Monologe zu halten.
Voll. Und ich würde auch gerne da noch ergänzend sagen, ich rege oft an, dass man einlädt und sagt, da bin ich, aber eben nicht, ich würde es als übergriffig bezeichnen. Ja. Also einfach übernimmt, Verantwortung übernimmt, die nicht erwünscht ist oft.
Ja, und man maßt sich ja damit eigentlich auch etwas an, als Angehöriger, Freundin, Freund, Kollege, Kollegin. Also es ist sicher besser, man stellt eine Frage, beginnt vielleicht mit etwas, was vielleicht wie eine Worthülse klingt, aber gut gemeint ist und auch so ankommen kann, wenn du mich brauchst, bin ich da.
Und zwar meine ich das ernst.
Und zwar meine ich das ernst. Mhm. Und dann nach einer gewissen Beobachtungszeit auch einmal sagen, du, ich gehe einkaufen, soll ich dir was mitnehmen? Es sind nämlich oft ganz praktische Dinge. Das, wo ich wirklich sehr appellieren möchte an alle, die irgendwie indirekt konfrontiert sind als Freundin, Freund, Angehörige, bitte nicht googeln.
Ja,
bitte nicht glauben, man muss jetzt quasi das, was der Arzt vermeintlich oder die Ärztin gesagt hat, überprüfen oder eine bessere Methode suchen. Das ist erstens nicht angebracht. Und zweitens wissen wir aus diesen vielen Gesprächen mit Patientinnen und Patienten, dass das nicht gut ankommt.
Das verunsichert.
Ja.
Man sollte auch als Betroffener nicht googeln, glaube ich.
Man sollte auch nicht als Betroffener googeln. Das ist ganz schwer. Aber es ist schon auch verständlich, weil es ja ein Ventil ist für Unsicherheit. Vielleicht Fragen, die man noch nicht gestellt hat, die man vergessen hat. Aber auch Angst, weil in Wahrheit googeln alle wegen der Prognose.
Genau, werde ich Überlebenschancen.
Ja, klar. Und die findet man nicht im Netz, weil die sind individuell unterschiedlich. Wir erleben es immer wieder, dass Menschen mit der haargenau gleichen Diagnose, also auch vom Status her und der Einstufung, einen völlig unterschiedlichen Verlauf haben. Also wir bemühen uns, den Menschen zu sagen, der Grund, warum wir euch empfehlen, nicht zu googeln, ist, weil ihr die Antwort dort nicht findet.
Das ist sehr wertvoll, dass du das sagst.
Sie steht
dort
nicht.
Man hat das Bedürfnis, herauszufinden. Ja. Es ist auch menschlich und verständlich. Na, weil man wird ja durch die Diagnose Krebs in eine Ohnmachtssituation gebracht.
Ja, es ist von einem Moment auf den anderen ist alles anders und meist wird man erst in diesem Moment das erste Mal mit der Endlichkeit konfrontiert. Zumindest mit dem Gedanken an die Endlichkeit.
Mit der eigenen Endlichkeit.
Mit der eigenen Endlichkeit. Ja. Ja, was wir glauben ja, schon die meisten von uns glauben, es ist so schlimm, dass alle anderen irgendwann gehen werden. Nur bei sich selber kann man sich's nicht vorstellen, man will es sich nicht vorstellen. Und dann plötzlich gibt es so eine stigmatisierte, tabuisierte Diagnose Und da sind schon die Gedanken, die ersten Gedanken nach dem Schock und einer Sprachlosigkeit sind schon, muss ich sterben? Und bei Müttern und Vätern ganz oft, ich möchte meine Kinder aufwachsen sehen. Ich darf nicht sterben, ich habe Kinder. Also das ist, aus dem Grund ist es natürlich verständlich, dass man dann in der Hoffnung, im Netz irgendwo zu finden, 99,9% überleben.
Geht's gut? Genau.
Ja, dass
genau.
man sich an dem festhält.
Ja.
Aber das erstens findet man es nicht im Netz und all along hilft es auch nicht.
Nein. Wo ich aber überzeugt bin, dass es auf jeden Fall einen Faktor ausmacht, aber ich bin jetzt nicht die Medizinerin, ist, wie gehe ich heran an eine Diagnose? Weil ich habe das schon öfter erlebt. Also ich habe in meinem Umfeld auch schon Menschen gehen erlebt durch die eine oder andere Krebserkrankung. Und es macht einen Unterschied, ob Ärzte zu einem Patienten sagen, oh Gott, wir erwischen sie ganz spät und quasi die Chance ist gleich null. Aber bitte widersprich mir auch, wenn du das anders siehst. Oder ob ein Arzt sagt, wow, und wir schaffen das. Also ich glaube, also ich weiß ja in vielen Punkten, dass das Denken über etwas unter Umständen sehr förderlich oder auch hinderlich sein kann. Und soweit ich weiß, auch bei Erkrankungen. Aber natürlich kann man nicht jetzt sich einreden, ich werde gesund und dann wird man gesund. Ne? So läuft es auch nicht.
Nein, und ich glaube, es hängt auch ganz viel davon ab, wie ist man denn selbst als Persönlichkeit gestrickt. Ist man eher analytisch, braucht klare Fakten, Daten, dann wird man den Arzt ermutigen, in diese Richtung zu antworten. Wenn man, wie gesagt, der einzige Gedanke ist, muss ich sterben, habe ich Angst, dann rutscht meist ziemlich am Anfang raus, muss ich sterben. Und es ist schon auch notwendig, dass Ärzte und Ärztinnen, die Helfenden, ein Gespür dafür haben, welche Antworten braucht mein Vis-à-vis. Aber es gibt nichts Schwierigeres als Kommunikation. Gesagt ist nicht das, was gemeint ist.
Genau, und oft auch nicht gehört wird.
Und auch nicht gehört wird oder verstanden wird. Also es braucht in der Regel bei einer Krebsdiagnose sowieso einmal diesen Schockmoment des Setzenlassens und dann folgt auch meist sofort eine konkrete Handlung, ein konkreter Aktionsplan.
Mhm.
Also wenn Ärzte die Diagnose vermitteln, dann folgt meist, wir machen jetzt einmal
und
das. Es
gibt dann einen Plan, an
es
dem
gibt
man sich
einen Plan
anhalten kann.
Und das ist ganz wichtig, dass man den hat, nicht nur medizinisch notwendig, sondern auch als Gerüst, dass man selber auch ins Tun kommt ein bisschen.
Ich habe auch schon öfter gehört, dass das auch ganz, wie soll ich das jetzt sagen, gestärkte Persönlichkeiten in so einer Situation völlig überfordert sind. Also wenn man dann sagt, bitte, da gehen Sie jetzt den Gang vor und dann links und dann rechts und dann kommen Sie eh schon zur nächsten Untersuchung, dass das einfach nicht mehr möglich ist, sondern dass man am besten an der Hand genommen wird und dorthin begleitet wird, weil man ist in einer Notsituation.
Bei vielen trifft das zu.
Mhm.
Es gibt aber auch diese Persönlichkeit, ich sage immer, das sind meine Checkerfrauen, die einfach gewohnt sind, durch ihr Berufsleben, ihr Privatleben, Kind, Haushalt, Beruf, alles unter einen Hut zu bringen, irgendwie unter einen Hut zu bringen, dass sie im Moment der Diagnose dann eher sowas aktivieren wie das Checker-Syndrom, dass sie also blitzartig ins Organisieren kommen und ihnen das zusätzlich Struktur gibt. Da schauen wir halt, dass wir sie auch irgendwann wieder mal liebevoll einfangen und einmal kurz zur Ruhe bringen. Aber grundsätzlich ist nichts dagegen zu sagen. Jeder hat so seine Art und Weise, wie er mit der Diagnose umgeht. Genau, die Notprogramme. Und ich habe erst jetzt bei dem Buch, das wir gerade präsentiert haben, mit 12 Darmkrebspatienten und Patientinnen, das darf ich sagen, Gerhard, vielleicht hörst du dann zu, den Gerhard, der seinem Arzt wiederholt gesagt hat, Kraut raus, ich brauche Fakten, mit Fakten kann ich umgehen. Also das entspricht seiner Persönlichkeit, dann hört sie das an, stellt Fragen und kommt dann ins Tun oder in die gemeinsame Entscheidung.
Mhm.
Und so wie es bei meiner Cousine war, die leider auch erkrankt war und leider gestorben ist, die hat überhaupt nie gegoogelt in all den Jahren. Sie hat gesagt, entweder ich vertraue meinem behandelnden Arzt oder nicht. Sie hat ihm vertraut, zu Recht, und sie hat überproportional lang, nämlich über 6 Jahre überlebt mit einer leider vernichtenden Diagnose. Aber die hat immer gesagt, ah, ich kann ja jetzt nicht blitzartig Medizin studieren. Ich kann das nicht verstehen, was da drinnen steht.
Also das heißt, sie hat sich da wohl auch bei dem Arzt wohlgefühlt und vertraut und sich dann quasi, ich glaube, das kann auch sehr erleichternd sein, wenn man sich auf, wenn man gut betreut wird und das Gefühl hat, ich kann vertrauen, nicht wahr?
Und ich glaube, dass die Mehrheit aller onkologisch tätigen Ärzte und Ärztinnen von sich aus bemüht ist und dass das auch ihr Anspruch ist, die Diagnose einfühlsam zu übermitteln. Aber wir sind alle Menschen.
Tja.
Wir sind nicht jeden Tag gleich gut drauf. Und ich verrate das sicher nichts Neues. Wir haben eine unglaubliche Personalknappheit, daher auch Zeitknappheit. Und die meisten Ärzte werden zwischen Klinikalltag und ihrer Idealvorstellung, wie so ein Gespräch ablaufen soll, schlicht zerrieben.
Umso wichtiger wird das mal als Angehöriger oder Freund oder ja, also ein gutes Umfeld hat, das stärkt.
Das ist toll. Mhm. Es ist aber auch so, dass wir versuchen zu kommunizieren, wenn Sie die Diagnose kriegen, kommen Sie einmal zu uns.
Mhm.
Diese eine Stunde, machen Sie die. Auch wenn Sie glauben, dass Sie es jetzt nicht brauchen, aber wir sagen Ihnen, was wir Ihnen alles zur Seite stellen. Mhm. So einen Koffer an Unterstützung, Support, und Sie ziehen die Karten, wenn Sie es brauchen. Das erleichtert vieles ungemein. Also Menschen, die das tun, das bekomme ich auch selber als Feedback oft, die sagen mir oft, mir hilft es schon so, ich habe Ihre Handynummer. Das ist wie der Telefonjoker.
Das glaube
ich. Wenn ich eine Frage habe, rufe ich Sie an und brauche nicht googeln und kann meine spontanen Ängste und Sorgen mit Ihnen teilen. Und das ist genau das, was wir eigentlich auch erreichen wollen. Ne?
Das wollte ich gerade fragen, was macht man, wenn man auch so schon beantwortet, man kommt zu euch und bekommt dann mal quasi einen Werkzeugkoffer.
Genau.
Und wollen wir uns jetzt ein bisschen auch auf Erotik und Sexualität und Körpergefühl, weil da hängt ja alles zusammen. Wie gehe ich mit meinem Körper um? Kann ich den dann noch lieb haben, wenn er ja quasi da irgendwie besondere Bedürfnisse hat, die ich mir nicht ausgesucht habe, wenn er nicht so funktioniert? Das ist ja bei vielen Menschen eine große Herausforderung, wenn es dann womöglich auch bei Frauen um eine Brustabnahme geht.
Ja.
Obwohl das habe ich das Gefühl, vielleicht aber nur, weil ich auch darauf achte. Ich habe in meinem Umfeld einige Frauen, die sagen, ich stehe dazu.
Also da hat sich sicher, gerade was die Abnahme der Brust betrifft, hat sich wahnsinnig viel geändert, sowohl aus der medizinischen Sicht, also es wird wirklich alles versucht, um brusterhaltend zu operieren. Sollte das nicht möglich sein, dann ist der automatische Wiederaufbau der Brust ein ebenso automatisches Angebot an die Patientin. Ich erlebe aber auch, dass viele sich durchaus aufklären lassen über den Aufbau und dann sagen, na, ist mir nicht wichtig. Also wir haben da zwei Gruppen, aber was halt wirklich neu ist, ist, dass man darüber spricht. Das hätte es vor 20 Jahren, wie ich begonnen habe, war das eher noch so ein bisschen versteckt und unter vorgehaltener Hand. Und man hat alles versucht, um eine oder beide fehlende Brüste optisch zu kaschieren. Ich habe großes Verständnis dafür, wenn man das tut, weil, so wie du gesagt hast, das hat auch mit dem eigenen Selbstwert und Körpergefühl zu tun oder kann damit zu tun haben. Aber ich finde das auch toll, wenn jemand sagt, so wie unsere Freundin Christa, die beide Brüste entfernt bekam und dann gesagt hat, na, ich bin trotzdem noch eine Frau und mein Mann liebt mich so, wie ich bin. das ist auch toll. Voll. Es soll jetzt nicht das Vorbild sein,
nein, aber eine Möglichkeit.
Eine Möglichkeit, ja.
Und ich würde da gerne einhaken, weil ich auch immer wieder mit Frauen zu tun habe und mir fällt auch gerade eine ein, also falls Karin gerade zuhört, die auch, also die in keiner Beziehung ist und sagt, ich habe jetzt nur noch eine Brust und ich date trotzdem. Und sie hat mir auch erzählt, sie macht Erfahrungen, dass jemand, also dass Männer gut damit umgehen können, wenn man eben selber sagt, okay, es ist so und ich bin trotzdem eine Frau. Und das wird nicht auf alle Menschen zutreffen.
Nein.
Ganz klar. Aber ich möchte also auch, weil es gibt ja immer wieder Menschen, die nicht in Beziehung sind und dann vor diese Thematik gestellt werden und sich dann fragen, darf ich überhaupt noch rausgehen? Darf ich mir überhaupt noch einen Partner suchen, wenn ich nicht mehr den unter Anführungsstrichen perfekten Körper habe? Ich glaube, es liegt nicht am perfekten Körper.
Nein, es liegt so wie in jeder Beziehungsthematik. Es liegt meist nicht am Äußeren. Wir beide wissen, dass es schon auch so ist oder leider oft auch so ist, aber bei einer Krebserkrankung stellt sich eher die Frage, das, was ich erlebe, ist bei Single-Frauen oder Single-Männern, die jetzt vielleicht kürzlich Krebs hatten, die ihr Leben aber gut geordnet haben und weiterleben wollen, so wie es früher war. Und die uns oft die Frage stellen oder auch in den Facebook-Patientengruppen, die wir haben, jetzt habe ich einen kennengelernt, soll ich ihm sagen, dass ich Krebs habe? Die gescheite Antwort darauf gibt es nicht. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Selbstverständlich gibt es die Möglichkeit, dass derjenige oder diejenige sagt, ja und? Oder interessiert zuhört und interessiert fragt, wie geht's dir jetzt? Aber natürlich gibt's auch die Möglichkeit, dass man
der
nie
Mensch
wieder was
verschwindet,
von,
ja.
Genau.
Ganz klar.
Ich glaube, wenn man die Frage, wenn man das erzählt, muss man wissen, dass Version A oder B möglich ist und halt dann mit A und B auch leben können.
Genau.
Ansonsten finde ich die Krankheit oder Gesundheit einen wirklich höchst privaten, intimen Bereich.
Finde ich auch. Aber wenn man jetzt natürlich sagt, man ist in dieser anderen, unter Anführungsstrichen, Position, man lernt jemanden kennen, der einem verschweigt, dass er eigentlich eine Krebserkrankung hat, kann ich mir vorstellen, dass es auch eine Herausforderung ist.
Ich glaube, das ist eine Herausforderung wegen mangelnden Vertrauens. Ja. Gar nicht so sehr, dass man vielleicht, also so habe ich erlebt, die Frauen oder die Männer, die in dem Fall Angehörige sind, reagieren nicht so, dass sie sagen, wie kannst du das zulassen, ich verliebe mich in dich, ich richte mein Leben nach dir aus und du gehst, weil du stirbst. Das nicht, sondern wieso hast du so wenig Vertrauen zu mir, dass du mir das nicht erzählst.
Genau.
Also wir sagen grundsätzlich, dass Vertrauen schon eine wichtige Basis ist für eine Beziehung und ermutigen, zumindest einmal drüber nachzudenken, über die Konsequenzen und ob das die Konsequenz, die mögliche, nicht vielleicht auch eine Art von Befreiung ist für einen anderen oder eine andere Partnerin.
Genau. Aber es ist natürlich, wie du sagst, Persönlichkeits.
Ja, es gibt eine Entscheidung. Kein Allheilmittel.
Nein, gibt's nicht. Aber ich erlebe das oft, dass dann ein Partner, eine Partnerin, die verschiedene Dinge, wo es um Vertrauen geht, nicht wusste. Also es muss jetzt nicht eine Krebserkrankung sein, sondern auch andere Herausforderungen, sagt, das ist die größere Verletzung, dass ich da das Vertrauen nicht bekommen habe, als das X oder Y ist in deinem Leben oder ich oder was auch immer passiert ist. Ja.
Aber wir haben oft spannende Diskussionen. Das letzte Mal hat mir eine Dame gesagt, also sie kann keine Kinder mehr bekommen aufgrund der Unterleibskrebsdiagnose. Und sie hat ihn gerade kennengelernt. Das Alter würde Kinderwunsch sehr zulassen. Und dann entstand die Diskussion, sage ich es ihm jetzt oder später. Und ich habe das sehr interessant gefunden, wie andere Patientinnen darauf reagiert haben. Also die einen haben gesagt, also das kannst du ihm nicht verschweigen, weil er hat ein Recht darauf, das zu wissen. Und andere haben gesagt, na, er ist noch zu wenig verliebt. Also ich würde noch ein bisschen zuwarten.
Bis das Vertrauen und die Nähe da ist.
Bis er so verliebt ist und schon zu lieben beginnt.
Ja.
Und wir haben uns das zuerst angehört und haben gesagt, ja, es ist spannend, nicht? Weil jeder geht mit dem ganz unterschiedlich um. Und die Dame hat sich dann letztendlich, hat sie uns später berichtet, entschieden, es einfach anzusprechen. Und da ist auch eine gute Lösung rausgekommen, weil beide dann gesagt haben, wir wissen noch gar nicht, ob wir zusammenbleiben. Und wenn wir zusammenbleiben, soll das nicht ein Thema sein, das uns trennt. Und sie waren sich einig, es steht auch Adoption im Raum oder sonst irgendetwas. Also man lebt's, glaube ich, schon, man lebt sich's schon leichter und kann besser Vertrauen aufbauen, wenn man die Wahrheit einfach
Genau,
anspricht.
wenn man nicht so einen Rucksack mit schweren
Ja.
Steinen mit sich herumträgt, in jeder Hinsicht.
Das Unausgesprochene bleibt da stehen im
Ja,
Raum.
man spürt's auch
Man
meistens.
spürt's, ja.
Und das verhindert dann oft die Verliebtheit oder die Liebe oder die Nähe. Dieses Vakuum, das da
Ja,
entsteht.
und löst das Problem in
Und löst,
keinster Weise.
genau.
Weil es wird, je länger man zuwartet, immer größer, in Wahrheit. Mit jedem Tag. Das wissen wir doch alle aus Dingen, die wir vielleicht Jahre mit uns herumtragen und eigentlich schon ewig sagen wollten. Also der Klassiker ist, wenn Mutter oder Vater sagen muss, der ist nicht dein Vater oder, ne, dass sie wollen es nicht sagen, um nicht zu verletzen und dann mit 18, 20, 40 am Sterbebett sagen sie es dann auf einmal und dann bricht die Welt nieder. Ja, weil, und die Reaktion ist fast immer, wie konntest du mich mein ganzes Leben belügen? Es ist nie die Reaktion,
Warum hast du das gemacht?
dass
Oder
was,
warum?
der ist gar nicht mein Vater, das ist gar nicht Thema, sondern du hast mich Jahrzehnte belogen. Ja. Also wir sind sehr für die Wahrheit, das gilt im Übrigen auch für Sexualität.
Klar, wollte gerade sagen, das ist auch bei uns, bei mir in der Praxis immer das Thema.
Also wir ermutigen auch sehr Frauen und Männer, ihren Partner, ihre Partnerin mit einzubeziehen in ihre Ängste, Überlegungen. Aber logischerweise hängt es davon ab, wie bin ich vorher mit dem Thema umgegangen?
Genau.
Konnte ich Sex nicht einmal aussprechen oder war das auch so der Elefant im Raum, über den keiner spricht? Eigentlich hätte jeder irgendwelche Wünsche, aber keiner sagt, naja, dann wird's
Auch dann nicht
auch
gut
da
sein.
nicht
Ja,
gut funktionieren. Aber es
genau.
ist nie zu spät.
Ja, danke, dass du das sagst. Ich habe ja diesen Blog im Standard.
Ja.
Der heißt ja, es ist nie zu spät für guten Sex. Und ich weiß das auch aus meiner Praxis heraus. Also ich rege auch an, wirklich immer wieder, da gibt es kein richtig und kein falsch. Und es soll um Gott nie ein Leistungsprinzip werden. Aber wenn man beginnt, sich zuzugestehen, dass man ein sexuelles Wesen ist und wir sind alle sexuelle Wesen, dann haben wir Bedürfnisse. Und das ist nicht bei einem Menschen pfui und beim anderen hui, sondern jeder hat seine individuellen Bedürfnisse. Und ich weiß, es ist einfach, man darf auch Wünsche hören und sagen, ah, so möchtest du das und ich möchte es aber nicht.
Gerade in der Zeit der Erkrankung, Therapie, können sich Bedürfnisse
Voll
ganz
ändern.
stark ändern.
Ganz stark, ja.
Vor allen Dingen auch, weil grundsätzlich einmal die Gesundung oder die Krankheit in den Vordergrund tritt. Alles andere hat dann fast keinen Raum. Auf der anderen Seite gibt es natürlich körperliche Faktoren wie Operation, Schmerzen, seelische Faktoren, Angst, ja, und dann noch soziale Faktoren. Oft kommt finanzielle Sorgen dazu, Krankenstand, Einkommensdifferenzen. Also das ist schon ein rechtes Bündel, das einem echt die Lust nehmen kann.
Voll.
Vorübergehend absolut normal. Die Frage ist dann,
Ob man dort bleiben muss.
ja, vermisse ich als Single zum Beispiel meine eigene Sexualität, fällt's mir nicht einmal auf, oder in einer Partnerschaft, und da tritt meistens die Probleme auf, ja,
Und dann
also,
ist auch immer die Frage, wofür steht die Sexualität in der Partnerschaft?
ja.
Viele haben ja nur dann oder dann besonders das Gefühl von Nähe und Intimität und Verbundenheit beim Sex. Und das wird dann genauso sein, wenn man eine Diagnose hat. Also wenn vorher
Ja.
Sexualität für diese Verbindung gestanden hat, wird das nachher nicht woanders aufpoppen auf einmal.
Ja, oder wenn man quasi sich als ein Partner oder Partnerin, ist ja egal, gesagt hat, also so wahnsinnig Lust habe ich grundsätzlich nicht, aber ich schaue, dass wir einmal im Monat Sex haben, weil sonst sucht er sie oder sie sich eine andere. Das ist natürlich eine Basis, die viele Patientinnen und Patienten dann in die Krebserkrankung mit hineinnehmen. Aber dann wird es oft zum Problem.
Ich wollte gerade sagen, es wird so oder so, wenn man sagt, ich muss einmal im Monat oder ich sollte einmal im Monat, damit er nicht geht, das ist so ein Pflichtensex. Also würde ich jetzt empfehlen, egal ob man eine Diagnose hat oder nicht, dass man irgendwann dorthin kommt, dass man sagt, ich stelle meinen Körper nicht zur Verfügung für etwas, was ich nicht will. Sondern ich möchte dorthin kommen, dass ich mich spüre und herausfinde, was will ich? Will ich vielleicht nur küssen und kuscheln oder will ich vielleicht dann eh mehr? Aber wenn ich was muss, kann ich es nicht mehr wollen.
Ja.
Und ich kann mir vorstellen, gerade auch mit einer Diagnose, dass man sich dann noch mehr denkt, aber jetzt darf ich ja nicht, jetzt muss ich ja, sonst geht er überhaupt noch schneller. Ich kann mir vorstellen, dass die Angst dann noch größer wird, vice versa, also ob er oder sie.
Ja, aber auch da ganz verschiedene Spielvarianten.
Klar.
Also wir haben Fälle, wo Frauen sagen, sie verweigern die Chemo, weil Haarverlust geht gar nicht, weil er hat jetzt schon eine Geliebte und wenn sie dann keine Haare hat, dann ist er sowieso weg. Also da kannst du dir ungefähr vorstellen, wo wir beginnen müssen in der Begleitung, in der Beratung, um sozusagen ihr vor Augen zu führen, was sie da jetzt gerade gesagt hat. Ja. Auf der anderen Seite...
Darf ich da kurz aussprechen, was wir beide nicht ausgesprochen haben? Vielleicht wär's dann eh gut.
Ja. Ja, also ja, ganz möglicherweise, ehrlich. Ich kenne ja immer nur die Seite.
Natürlich,
und aber wenn nicht du, seine Seite.
Ja, aber wenn du so erzählst, er hat eh schon eine Geliebte und wenn ich meine Haare verliere, dann geht er erst recht, dann ist das ja eine angstgesteuerte Beziehung.
Das ist eine angstgesteuerte.
Angst fördert keine Heilung.
Nein, nein, gar nicht. Aber auf der anderen Seite haben wir Situationen, das war eine der ersten Situationen, mit der ich konfrontiert war, wo sie als Brustkrebspatientin mir erzählt hat, dass sie eine wunderbare Beziehung haben und dass er wirklich ihr Fels in der Brandung ist. Er ist für sie da, er nimmt sich Zeit auch für die Chemo, er bringt sie hin und also entzückend, aber er greift sie nicht an. Und sie leidet ohne dies drunter, weil sie hat durch die Chemotherapie keine Haare, sie hat durchs Cortison ein bisschen aufgeschwemmtes Gesicht, sie hat Operationsnarben, also ihr Selbstwertgefühl war nicht null, aber nicht sehr ausgeprägt und dann diese nächtliche Unruhe, greift er jetzt rüber oder nicht? Ja. Und ich habe sie dann gefragt, ob sie das möchte, dass ich einmal unverbindlich mit ihm spreche. Aber selbstverständlich kann ich ihr nicht erzählen, was er gesagt hat. Und ich kann ihm nicht erzählen, was sie gesagt hat. Und sie war einverstanden. Und ich habe mit ihm dann ein paar Tage später ein Gespräch geführt. Er war sofort bereit. Und er hat ihn langsam hingeführt zum Thema Sexualität. Und habe ihn dann gefragt, ob er immer noch sie begehrenswert findet. Und er hat gesagt, mehr denn je. So, das heißt, ihr lebt das aus. Und er hat gesagt, nein. Ich habe ihn gefragt, warum nicht? Und er hat gesagt, das liegt, glaube ich, an mir. Ich habe solche Angst, dass sie glauben könnte, es geht mir nur darum. Dann habe ich gesagt, okay, ich muss das jetzt ein bisschen sacken lassen und habe dann beiden eine Mail geschrieben, dass ich anbiete, dass wir über dieses Thema
zu dritt sprechen.
Einmal zu dritt sprechen oder überhaupt nicht mehr. Und wir haben dann diese Dreiervariante gewählt. Ich habe dann jeden gefragt, darf ich das sagen, was der andere gesagt hat? Ja, wir waren in ungefähr 25 Minuten fertig und sie kamen nie wieder. Also diese Missverständnisse aufgrund dessen, dass man nicht miteinander spricht.
Sind so groß.
Groß, gefährlich,
voll,
unnötig.
Voll.
Ja, also da will ich wirklich echt Mut zu sprechen.
Ja,
redet ja drüber.
Auch für gesunde Menschen, für jeden auch, Menschen. Wirklich
ja
wahr.
Ja.
Das, also gute Kommunikation und Ehrlichkeit, sich zu zeigen. Ja, wir werden verletzlich dadurch.
Ja.
Aber ja, wir können so auch Nähe erzeugen.
Ja, aber wir haben natürlich, wir haben mehr Frauen in der Beratungsstelle, was dich jetzt nicht wahnsinnig wundern wird, weil Männer nicht so gern
zur Beratung
das
gehen.
Schweigen der Männer. Ja. Aber die Frauen sowohl als Patientinnen als auch als Angehörige beginnen langsam offener darüber zu sprechen. Mhm. Also überhaupt in Beratungsgesprächen mit uns und in der Gruppe. Es gibt eine Gruppe für Brustkrebspatientinnen. Dort wird sehr oft noch auf anonym gestellt, das Brusting. Aber ich merke es dann in den Reaktionen, dass die, die reagieren, gar nicht anonym sind. Mhm. Das finde ich immer sehr amüsant. Mhm. Irgendwie. Mhm. Und es ist ein großes Thema. Es ist vor allen Dingen ein Thema für Frauen mit hormonabhängigen Brustkrebs, die eine antihormonelle Therapie bekommen. Und wenn Hormone entzogen werden, dann
kippt das Ganze.
Ist das schon medizinisch nachvollziehbar, dass die Lust sinkt.
Voll. Aber es geht ja da auch nicht darum, etwas Bestimmtes erfüllen zu müssen, sondern es geht darum, sich selber zu spüren und auch die Bedürfnisse sich zuzugestehen. Und natürlich auch einen Partner oder, wenn ich Single bin, auch einen potenziellen Partner. Dass ich sage, ich wünsche mir jetzt einfach eine Umarmung, ein gutes Gespräch oder keine Ahnung, oder heißen Sex.
Ja.
Weil ich will mich endlich mal wieder spüren.
Ja.
Weil ich spüre meinen Körper gerade nur als Wunde.
Ja.
Oder als mangelhaft.
Ja.
Und in der Sexualität, wenn es gelingt und es natürlich wohltuend ist, die Sexualität, dann kann das ja den ganzen Körper wieder zu einem, kann der Körper wieder Wohlfühlkörper erlebt werden. Wenn vielleicht auch nur in kurzen Momenten. Ja,
ja, und es gibt Normalität.
Genau.
Es wird wunderbare Botenstoffe werden ausgeschüttet.
Oh, alle Glückshormone werden ausgeschüttet.
Aber so wie du sagst, man kann es nicht erzwingen.
Man kann's nicht erzwingen.
Ganz gut ist, damit zu beginnen zu sagen, was fehlt mir?
Mhm.
Und es einmal für sich allein zu entdecken oder drauf zu kommen, brauche ich es wirklich? Möchte ich es haben? Was vermisse ich genau? Und es dann für sich selbst auszuprobieren.
Genau.
Und dann mit dem Partner, der Partnerin ein Gespräch zu führen und sagen, ich habe Lust auf dich. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich Lust auf mich habe.
Mhm.
Und ich bin mir nicht ganz sicher,
was
wie ich die Berührung, nach der ich mich sehne, wie ich die dann empfinde. Vielleicht ist es besonders schmerzhaft, wenn du mich wo berührst, wo ich operiert wurde, ich kann es nicht sagen.
Mhm.
Aber noch einmal die Versicherung, ich habe Lust auf dich.
Mhm.
Und lassen wir uns auf das ein.
Ja. Ja, schön. Hast du sehr, sehr schön formuliert. Dankeschön. Weil ich denke mir, man weiß nie, was rauskommt beim Sex. Und ich möchte an der Stelle auch noch ergänzen, dass ganz viele Menschen immer noch im Kopf haben, Sex ist gleich Geschlechtsverkehr. Deswegen habe ich ja auch, sage ich ja so gerne, weg mit dem Vorspiel. Und damit meine ich nicht, dass man nur schnell Geschlechtsverkehr haben soll, sondern dass all das, was Vorspiel ist, auch Sexualität ist. Zärtlichkeit, Küssen, Streicheln, Halten, was auch immer dem Körper alles erregendes Wohlgefühl bereitet, würde ich jetzt mal so sehr global als Sexualität bezeichnen. Und vielleicht gibt es da auch diverseste kleine Zwischenschrittchen, bis man wieder etwas oder auch einen Höhepunkt erlebt.
Absolut.
Es geht ja nicht immer nur um einen Höhepunkt.
Nein, ich glaube, wir lassen uns da viel zu viel leiten von der Leistungsgesellschaft.
Ja, voll.
Jetzt haben wir es plötzlich im Sex auch schon. Und
ja, ein Zettel.
Jeder, der jetzt nicht Standard-BD 3 Höhepunkte hat, ob Mann oder Frau, sind wir jetzt gleich Versager. Also ich glaube, man tut gut daran, in sich selber reinzuhören. Und so wie du sagst, oft kann ein Blick sehr viel Zärtlichkeit und Sexualität ausstrahlen. Und diese Blicke sehe ich oft bei Krebspatientinnen, Patienten und ihren Angehörigen. Diese Vertrautheit plötzlich, die tiefer und enger wird. Auch das berichten wahnsinnig viele. Diese Verbundenheit, die dann in eine Zärtlichkeit an und für sich schon ausstrahlt. Also
aber dann
ich wüsste nicht, warum das unglücklich machen soll.
Ja, es kommen halt andere Komponenten dazu wahrscheinlich.
Ja.
Also ich finde das jetzt sehr spannend. Wir könnten jetzt wahrscheinlich Stunden weiterreden, aber das, was wir mit dem Podcast wollen, ist, wir wollen einladen, das Thema anzunehmen, wenn es betrifft, sich Hilfe zu holen, zu wissen, dass man nicht alleine dasteht, sondern dass man zum Beispiel, wenn man zur Krebshilfe kommt, wahrscheinlich egal wo in Österreich, ein wertvolles Gespräch bekommt und ganz viel Hilfestellung. Und wir wollen auch mit dem Gespräch durchaus einladen, zu verstehen, dass ein Körper trotz einer Erkrankung auch noch immer andere Bedürfnisse haben kann, aber nicht muss.
So ist es. Und vielleicht auch alle, die so ein bisschen noch gerne in der Anonymität bleiben, bevor sie zu uns kommen. Es gibt auf krebshilfe.net die Broschüre Sexualität und Krebs. Die geht wunderbar zum Downloaden.
Super.
Und da kann man mal hineinschmückern, wenn man will. Oder man lädt sich's runter und legt sich's ins Nachkastel und schaut rein, wann immer einem danach ist.
Genau, sehr schön. Vielen Dank, liebe Doris, für das wirklich wertvolle Gespräch.
Ich danke dir vielmals, dass du das Thema zum Thema machst.
Ja, danke.
Danke.
Alle Informationen auch heute in den Shownotes. Ich wünsche eine wertvolle, wohltuende Zeit.